Hi, hier ist Arkadius von Sylacra und ihr hört Pommeskabel, den Podcast von powmetal.de.
Hell yeah, wie meine liebe Kollegin Pia jetzt sagen würde. Hallo und herzlich willkommen zur Pommesgabe. Wir sind mit einer neuen Folge am Start und haben hierfür auch einen sehr sympathischen Gast im virtuellen Raum, den ihr schon am Intro gehört habt. Und ich freue mich unheimlich, dass er heute ja zum zweiten Mal Zeit gefunden hat, um über das aktuelle Album zu sprechen. Nämlich Wolfbite steht in den Startlöchern. Und wir gehen ein wenig auch auf die letzten Jahre dieser Band ein. Insofern heiße ich den Kopf der Band Sylacra herzlich willkommen. Lieber Arkadius, schön, dass du nochmal da bist.
Hallo Marcel, es hat so viel Spaß gemacht beim ersten Mal. Da habe ich mir gedacht, komm, wiederholen wir das Ganze nochmal.
Ja, die technischen Schwierigkeiten. Wunderbar, ja, auch schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
Ach, ganz gut. Also ein bisschen heiser jetzt von den vielen Interviews. So langsam macht sich das bemerkbar. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Wetter zu tun, weil es ja so super heiß ist. Und ich habe jetzt das ganze Wochenende tatsächlich im Freibad verbracht. Aber ansonsten, ja, geht's mir gut. Ja, freue mich auf den Release.
Es war ja auch prädestiniertes Wetter jetzt am vergangenen Wochenende. Und genau, am 25. erschien mit Wolfbite euer neues Album. Über 25 Jahre Sylacra und 14 Alben, wenn man jetzt quasi auch die Echoes of Yore als Fan-Best-of der ersten 5 Alben mit dazu zählt. Und das aktuelle Album ist ja in mehrerer Hinsicht was Besonderes. Und auf das können sich Fans auch auf jeden Fall freuen. Es ist für mich der nächste logische Schritt nach dem reinen Akustikalbum Cymbric Yawns. Mit einer tollen Mischung aus teils hymnischen, teils brutalen Songs in der Schnittmenge zwischen melodischem Death Metal und Folk Metal ist das Album wirklich auch sehr, sehr gut geworden, wird also keinen Sylacra-Fan enttäuschen. Ja, und ein ums andere Mal scheint da ja auch die Anfangszeit von Sylacra durch.
Ja, das ist richtig. Tatsächlich gab es einen Anlass, und zwar durch die von dir gerade genannte Echoes of Yore Album, auch durch den Re-Release von unseres ersten Albums, Lupine Sense, war ich tatsächlich gezwungen, mich mit dem Anfangsmaterial der Band auseinanderzusetzen, indem wir halt die Songs nochmal neu überarbeitet haben für die Neuaufnahmen. Und ich muss sagen, es war für mich wie eine kleine Zeitreise. Es kam auch so das Gefühl der Anfangszeit auch in mir wieder hoch und ich denke, das ist auch so ein bisschen in Wolfbite mit eingeflossen. Also zumindest, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist jetzt ein reines Back-to-Roots-Album, aber ich denke, dieser Spirit so der Anfangstage ist auf jeden Fall in dem Album ganz gut festgehalten, also zumindest mehr als auf den letzten Releases, die wir hatten.
Du hast gerade eine wunderbare Brücke geschlagen zu den letzten Jahren oder die letzte Phase von Sylacra. Ich möchte ganz gerne die kurz mal mit dir Revue passieren lassen, denn mit Realms of Ordoric erschien in Kooperation mit Chris Verwimp ein Soundtrack der besonderen Art, der uns so ein bisschen in die Welt von Ordoric entführt hat. Was macht denn für dich persönlich den Reiz dieser Fantasy-Geschichte rund um Ordoric aus?
Das Tolle ist, dass so eine komplexe Welt ist, voller wunderbarer Geschichten, die du natürlich als Komponist sehr gut erzählen kannst. Also ich meine, im Prinzip können wir da wirklich aus den Vollen schöpfen. Es ist halt nicht eine einzige Story, die irgendwie in eine bestimmte Richtung geht, sondern es sind so viele parallel laufende Geschichten. Es gibt verschiedene Völker. Zwar sind das reine Fantasy-Geschichten und auch die Völker sind Fantasy-basiert, allerdings haben diese immer einen geschichtlichen Hintergrund. Also es gibt Völker, die mehr an die irische Historie angelegt sind. Es gibt Völker, die Drakaniens, die entsprechen eher dem Römischen Reich, nur so als Beispiel mal erwähnt. Und das Tolle ist, das bietet mir als Komponisten eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration. Daher war das auch bei Wolfbite so, dass ich mir gedacht habe, geil, ich hatte wirklich keine Schreibblockade. Und tatsächlich, seitdem wir mit dieser Realms of Ordoric-Geschichte angefangen haben, es ist ja nicht nur das lyrische Konzept, sondern auch das musikalische Drumherum, denn das ist ja, glaube ich, vorhin schon ja erwähnt, es basiert ja auf unserem orchestralen Soundtrack. Und bei den orchestralen Soundtracks haben zum Beispiel die Protagonisten, der Hauptheld, eine eigene Melodielinie, damit der so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Das sind so Sachen, die wir in Sylacra auch übernehmen können. Also wir können auch mit diesen musikalischen Themen auch spielen und sagt, also es ist für mich wie ein geiler Bausatzkasten, wo ich da einfach mich austoben kann.
Du hast dann ja auch kurze Zeit später die Fantasy-Story auch bewusst für Sylacra genutzt, um ein wenig auch auf die einzelnen Charaktere einzugehen, was du schon gesagt hast. Hat denn Chris auch dafür das lyrische Grundgerüst entworfen?
Genau. Im Prinzip war es auch wirklich Chris' Idee, das für Sylacra zu übernehmen. Denn als wir 2013 mit dem orchestralen Projekt begonnen haben, war zu dem Zeitpunkt noch nicht geplant, dass wir mit Sudaka diese Story aufgreifen würden. Und nachdem wir Eternal Defiance veröffentlicht haben mit Sudaka, 2013 war das, hatten wir das Gefühl, so viele Konzeptalben bereits gemacht zu haben, dass wir auf der Suche nach etwas Neuem, Besonderem waren. Und da kam Chris um die Ecke mit der Idee, wie wäre es denn, wenn wir die Realms of Dorn-Geschichte nehmen und aus einem anderen Blickwinkel erzählen. Mhm. Weil bei dem Orchestralen kannst du dich natürlich auf die ganzen Ereignisse in der Geschichte, auf die Kriege konzentrieren, weil du das ja auch musikalisch gut umsetzen kannst. Du kannst bei orchestralen Kompositionen wirklich lange Stücke machen mit ganz viel Stimmungswechseln. Und während du bei einer Metal-Komposition ist das alles ein bisschen komprimierter. Das fängt schon an, dass du halt nur vier Instrumente zur Verfügung hast, ne? Zwei Gitarren, mhm. Bass und Schlagzeug. Und da hatte Chris die Idee, dass man quasi die Geschichte auch aus einem bisschen kompakteren Blickwinkel erzählt und zwar mehr auf die Charaktere eingeht, was sie denken, wie sie fühlen. Und so entsteht dadurch ein großes Ganzes. Also du hast die Ereignisse auf der einen Seite mit diesem orchestralen Projekt und auf der anderen Seite diese Metal-Komposition, die die Charaktere mehr beleuchten. Und das beides funktioniert unabhängig voneinander. Aber wenn du natürlich halt ein super Nerd bist, wie Chris, kannst du dir natürlich auch das Ganze geben. Und das Ganze erschließt sich als eine wirklich riesengroße Welt.
Und dieser, wie ich finde, Mammutsong, der selbst meiner Freundin gefällt, Braving the End, ist für mich ein absolut herausragendes Stück, für mich auch das Herzstück des kompletten Albums, weil da so viele Emotionen und so viel Leidenschaft drin steckt, bringt mir immer noch einen absolut dicken Kloß im Hals und für mich das i-Tüpfelchen auf ein hochinteressantes Album. Kurze Zeit später erschien dann auch 2018 mit Simric Yawns das bereits erwähnte Akustikalbum, eine Art Prequel der Odoric-Konzeptwelt. War das mit den Gedanken verbunden, eine Art Film-Soundtrack im Sudakra-Stil zu kreieren oder welche Intention lag darin, ein reines Akustikalbum auf die Beine zu stellen?
Die eigentliche Intention war eher so einen unerfüllten Traum endlich zu erfüllen. Und zwar haben wir 2007 unser erstes und einziges Akustikkonzert gegeben in Kiel damals. Das war auch nicht von langer Hand geplant, das passierte eher zufällig und es hat echt mega, mega eingeschlagen. Ich bin froh, dass wir das damals auf Video festhalten konnten und auf der DVD 13 Years of Cating War Tunes veröffentlichen konnten. Seitdem gab es immer wieder seitens der Fans die Nachfrage, wann es denn endlich mal ein Sudaka-Akustikalbum gäbe. Und ich fand den Gedanken eigentlich ganz geil, weil Akustikstücke ja immer ein fester Bestandteil unseres Sounds waren. Also es gibt kaum ein Album, vielleicht mit jetzt Ausnahme von Wolfbite, aber kein Album, wo jetzt nicht mindestens ein Akustiksong drauf ist. Ja, aber es ging leider nicht, das so zu realisieren, weil ein Akustikalbum zu schreiben würde, also beansprucht ja genauso viel Energie und Zeit wie ein normales Metal-Album. Nur ist es so, dass du dann halt nicht alle aus der Band sind ja involviert. Also Schlagzeug kommt da ja ein bisschen kürzer zum Tragen und irgendwie hat sich das nie richtig angefühlt, weil jedes Mal, wenn wir ein Album fertig hatten, sind wir dann erstmal damit beschäftigt gewesen, die Songs für live vorzubereiten. Dann kam auch schon die Live-Phase und dann war man schon wieder mit neuem Material beschäftigt. Also das hätte uns so aus dem Rhythmus rausgerissen. Und 2016 kam ja Realms of Doric raus von Sudaka und ein Jahr später ist unser Schlagzeug ausgestiegen, Lars, bester Kumpel. Und ich habe tatsächlich die Zeit genutzt, gar nicht sofort jemand Neues da zu suchen, um sofort irgendwie da weiterzumachen, wo wir aufgehört haben, sondern mir die Zeit genommen, um diesen Traum halt zu verwirklichen, zu sagen, okay, ich mache jetzt erstmal das Akustikalbum, bevor ich dann erst schaue, wie die Reise mit Sudaka weitergeht. Und ja, so konnte mir das halt auch mit dieser Thematik mit Realms of Doric, ne, wie du schon gesagt hast, das spielt ja quasi zwischen dem ersten und zweiten Zeitalter. Also es ist so, du kannst dir das vorstellen wie Rogue One bei Star Wars so ungefähr. Mhm. So eine Zwischenepisode ist das.
Nach der Veröffentlichung von Simric Yawns hast du dich noch so ein bisschen um die Frühphase Sudakras gekümmert. Es kamen ja zwei etwas andere Veröffentlichungen mit Echoes of Yore und dem Re-Release eures Debütalbums Lupine Essence raus. Kurz zum Quasi-Best-of. Habt ihr euch da zum 25-jährigen Jubiläum die Lieblingssongs eurer Fans der ersten fünf Alben herausgesucht? Oder was bewog euch dazu, den Bogen möglichst klein zu halten und nicht auf alle Alben auszudehnen?
Der Grund war schlicht und ergreifend, weil dass ich mit dem Material bis zum, also einschließlich Empress Avalon Album, das fünfte Album, mit dem Sound nicht immer hundertprozentig zufrieden war. Ich fand die Stücke alle allesamt durch die Bank weg mega stark. Ich finde, das sind echt geile Songs nach wie vor. Aber ich fand die Phase ab 2003 mit Science for the Fallen, da ging es los, wo der Sound meiner Meinung nach so professionell war, dass ich sagen würde, okay, das fasse ich nicht mehr an. Also bis heute. Also es gab für mich da wirklich keine Intention oder irgendwie den Drang, da jetzt Stücke nochmal neu aufzunehmen, weil ich fand, die sind von der Aufnahme her so stark, wie sie sind. Bei den alten Stücken verhält sich das ein bisschen anders. Natürlich haben die ihren gewissen Charme, gerade dadurch vielleicht sogar, dass der Sound nicht so perfekt ist, wie ich mir das damals vorgestellt hätte. Aber das ist ja auch gut so, weil damit verbindet man ja auch eine gewisse Zeit und Erinnerung. Und die Alben sind ja trotzdem ja da. Für mich war es eher so eine Art kleine Zeitreise, um zu gucken, wie würden die Alben der ersten Phase klingen, wenn ich sie mit den heutigen Standards, was Aufnahmetechnik angeht, nochmal neu aufnehmen würde, aber auch mit meinen jetzigen spielerischen Fähigkeiten.
Und ich meine, zum 25-jährigen Jubiläum, da finde ich es einfach ein bisschen schade, wenn dann Bands ein bloßes Best-of herausbringen. Aber ihr habt ja die ganzen Songs neu eingespielt und wirklich auch die Fans entscheiden lassen, welche Songs der ersten 5 Alben auf eben Echoes of Your rauskommt. Und ja, im vergangenen Jahr wurde dann euer Debüt im remasterten Gewand wieder veröffentlicht und mit vielen Bonusstücken dann auch versehen. Aber da gab es, glaube ich, ein paar Probleme mit dem Original-Artwork, oder?
Ja, genau. Alles, was wir machen und veröffentlichen, geschieht immer nach dem Motto, wir wollen so viel wie möglich den Fans geben. Und so war es ja auch, also so wie du gesagt hast, mit Best-of-Album. Wir wollten es, also für mich macht ein Best-of-Album in Zeiten von MP3s, wo du einzelne Songs einfach auch kaufen kannst und dir selber eine Playlist auf Spotify zusammenstellen kannst, überhaupt gar keinen Sinn. Insofern wollten wir quasi die Fans mit an Bord holen, dass die auch entscheiden, quasi, was wollt ihr denn für Songs hören? Weil ich will den Leuten nicht einfach irgendwas vorsetzen. Insofern, das war so der Grundgedanke bei Echoes of Your. Bei Lupine Essence war es tatsächlich so, dass dieses Album ja schon seit Jahrzehnten mittlerweile, muss man sagen, vergriffen ist, weil damals gab es ja nur eine Auflage von 1000 Stück. Und auch da war immer die Anfrage von Fans, die uns auch neu entdeckt haben im Laufe der Söder-Krischen Zeitreise. Wie komme ich daran, etc. Und dann haben wir es einfach gemacht. Und auch da war die Intention dahinter, lass uns doch mal die Songs, die wir im Laufe der Zeit von Lupine Essence als Bonustracks veröffentlicht haben auf irgendwelchen Alben, mit draufpacken und auch zwei Songs nochmal komplett neu aufzunehmen. Du kannst halt quasi die musikalische Evolution der Band da total gut wiedererkennen, mit Songs, die quasi ganz am Anfang der Geschichte standen und wie sie im Laufe der Zeit sich verändert haben, bis hin zu den zwei Stücken, die wir da aufgenommen haben. Mit dem Artwork, hast du recht, in den 90ern war das halt nicht so mit Copyright, ne? Wir waren da noch eine Schülerband und sind dann einfach, damals muss ich zu unserer Verteidigung sagen, ne? Gab es ja nicht kein Internet, das war vor dem Zeitalter des Internets. Also sind wir schlicht und ergreifend in die Bücherei gegangen, haben ein altes Buch. Soweit ich mich erinnern kann, war es irgendwas mit alten Schlössern, irgendwie Irland, Schottland, irgend sowas. Ich kann dir weder jetzt den genauen Titel noch den Herausgeber nennen, aber wir waren im Prinzip nur auf der Suche nach einem geilen Artwork, was so die Metal-Atmosphäre, die wir so im Kopf hatten, widerspiegelt, und fanden tatsächlich dieses Bild mit dem alten Schloss und waren von Anfang an total begeistert, haben das schnell kopiert, farbkopiert, einen Grafiker geschickt, und dann wurde es halt unser Album-Artwork. Natürlich kannst du es jetzt, wie viele Jahre, fast 23 Jahre später, einfach nicht so einfach machen, zu Darker und Copyright. Insofern hatte ich die Idee, einen Künstler zu finden. Das ist auch ein Künstler aus Südamerika, der total geil Collagen macht. Er macht auch so Death-Metal-Sachen, die total cool sind. Und ich habe ihn mal angeschrieben, auf Facebook habe ich ihn gefunden, habe ihn mal angeschrieben und gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ein Original-Artwork nachzubauen, quasi schon sein eigenes Ding rauszumachen. Allerdings dem Original Attribut zu zollen, in dem Sinne, dass man, wenn man sich das anschaut, es irgendwie wiederfindet. Und so hatte ich die Idee, weil dieses Schloss, das ursprüngliche Schloss, sah ja eigentlich auf dem Bild ja schön und mystisch aus. Und dann hatte ich die Idee, wie wäre es denn, wenn es ein bisschen verrottet aussieht? Also auch diese hier und da man auch schon die Zeit sieht, die seit 97 vergangen ist. Und also hat er sein eigenes Ding kreiert und trotzdem die Atmosphäre des Originals irgendwie gecatcht.
Das stimmt. Also ist quasi das Album wie ein guter Wein einfach gereift.
Sozusagen, genau, richtig.
Und ja, auch im Hinblick auf euer aktuelles Album Wolfbite, da wurde mir das etwas veränderte Logo auch sofort sichtbar. Denn hier spannt sich natürlich dann auch der visuelle Bogen, wenn man sich das Logo einmal genauer anschaut. Worin lagen denn für dich die Gründe, nach so vielen Jahren das ursprüngliche Suidakra-Logo, was ihr jetzt seit vielen Jahren habt, neu zu entwerfen?
Also in der Bandgeschichte ist das jetzt das zweite Mal, dass wir das Logo etwas modifiziert haben. Ich würde nicht sagen verändert, sondern modifiziert. Und zwar ist es immer dann passiert, wenn aus meiner Sicht gravierender Wechsel innerhalb der Band passiert ist. Das erste Mal war es zwischen The Arcanum und Empress Avalon, als der Kern der Band damals ausgestiegen ist, weil sich einfach für mich das Gefühl und also das Gefüge zwar ändert. Das gab es auch davor und danach. Es gibt immer wieder Mitglieder, die kommen und gehen. Aber wenn so der innere Kern, quasi der die Band für mich ausmacht, sich verändert, dann ändert sich das gesamte Gefühl. Also ich will noch nicht mal sagen zum Negativen oder Positiven, aber es ist einfach eine Veränderung, eine spürbare Veränderung für mich gewesen, sodass ich sagen musste, okay, mit diesem Logo verbinde ich eine gewisse Zeit bis hierhin und diese Reise geht so, aber in dem Maße einfach nicht weiter. Und das Gleiche ist jetzt nach unserem 2016er Rims of a Doric Album passiert, habe ich ja vorhin schon angeteasert, dass unser Schlagzeuger und mein bester Freund Lars Wehner ausgestiegen ist. Und da war es genauso. Also Lars war für mich so die Achse. Ich und er haben die kompletten Songs immer zusammen geschrieben. Natürlich in Kooperation mit den anderen Mitgliedern, aber so wir waren halt so der innere Kern. Fühlte sich auch an wie so eine gewisse Zeit oder eine Reise, die hier zu Ende geht. Die Reise geht zwar anders weiter in einem anderen Zug oder anderen Transportmittel, aber halt nicht mehr mit den gleichen Fahrgästen. Ich fand das zweite Logo, also was wir jetzt über den langen Zeitraum benutzt haben, total geil, aber was mich immer gestört hat, war, dass das mittlere A nicht genau mittig gewesen ist. Und das war tatsächlich eine Sache, die wir auch mit dieser Logoänderung nachbessern konnten. Aber für mich war es trotzdem wichtig, dass diese drei Buchstaben S, A, A immer noch ersichtlich als Großbuchstaben zu sehen sind, weil das ist eine Sache, die bei allen drei Logos quasi da ist. Insofern hast du diesen Suidakra-Effekt immer noch drin.
Ja, du bist halt durch und durch Perfektionist in dieser Hinsicht.
Ja, man macht sich da manchmal hier und da ein paar Gedanken. Wie gesagt, das ist nicht einfach nur ein Business für mich oder sonstiges, das ist halt weitaus mehr und ich gehe da sehr leidenschaftlich an die Sache ran, egal ob es Musik geht oder um die Zusammenarbeit, aber Arbeit ist es ja nicht, oder um das Zusammenmusizieren mit den anderen Mitgliedern. Und deswegen berühren mich solche Sachen und ich mache mir da halt auch tatsächlich Gedanken, auch wenn es um so Sachen wie Logo geht. Viele denken sich, ach, ist doch nur ein Logo und nehmen da viel krassere Änderungen vor. Aber bei mir ist das halt so, es ist ein Teil meiner Geschichte, es ist ein Teil der Bandgeschichte und deswegen wollte ich auch diese drei Buchstaben, das musste auf jeden Fall bestehen bleiben. Und Dominik Schäfer, der quasi diese Modifikation des Logos vornahm, den habe ich gleich mal gebrieft, egal was du machst, diese drei Elemente müssen auf jeden Fall da bleiben. Und er hat das perfekt in meinen Augen umgesetzt.
In meinen Augen auch, zumal auch das Artwork sehr gut die wirklich gewaltige Musik auf Wolfbite sehr gut umsetzt. Es drückt, wie gesagt, die Musik sehr gut aus, ist jedoch im Hinblick auf die letzten Alben und Artworks recht ungewöhnlich, zumindest das Artwork. Welche Idee steckt denn dahinter?
Wir haben ja mit Realms of Doric uns darauf geeinigt mit Chris Verwimp, dass auf dem Frontcover jeweils immer der Hauptheld der Geschichte zu sehen ist. So hast du auf dem 2016er den Doric selbst, also Alarics Vater, zu sehen. Dann auf Simbrick Yarns ist Arma, das ist die Mutter von Doric, die ist quasi auf den orangenen Cover zu sehen. Und diesmal war klar, dass bei Second Age, das ist ja das zweite Zeitalter, was von Suidakra mit dem Wolfbite-Album abgedeckt wird, der Alaric, also Alaric wird das geschrieben, Sohn Odorics, abgebildet wird. Jetzt hätte man natürlich auch heldenhafte Posen etc. wie auf den anderen Alben irgendwie nehmen können. Allerdings würde das nicht zu der Geschichte passen. Die Geschichte ist ziemlich düster im Vergleich zu dem ersten Zeitalter. Und zwar wird ja Odoric als junger Mann gefangen genommen. Er muss dann gegen den Wolf kämpfen. Er besiegt den Wolf und dann bastelt er sich darin. Sein Helm mit dem Wolfskopf wird dann Odoric, Alaric Wolfbite genannt von den Völkern. Und daher auch der Albumtitel Wolfbite. Ja, Chris wollte dann Alaric in einer eher, ich sag mal, nicht epischen Art und Weise zeigen, sondern eher mehr schwarz und weiß mit diesen roten Highlights, die für das Blut stehen und für das Blutrünstige. Es ist für mich auf eine bestimmte Art und Weise zwar schlicht, aber irgendwie auch episch, aber nicht in dieser typischen epischen Sache, Weise, die, wie man es ja sonst gewohnt ist, sondern irgendwie erschließt sich das Ganze erst nur nach einem zweiten Mal hinschauen. Und wenn man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, dann macht das alles tatsächlich Sinn.
Als ich das aber das erste Mal gesehen habe, fiel mir sofort das Wort gewaltig irgendwie ein. Das ist halt etwas, was sich so ein bisschen eben von den letzten Sudakra-Artworks unterscheidet, weil es eben wirklich straight ins Gesicht direkt erscheint. Aber generell auch musikalisch finde ich euer Album in dem Sinne sehr spannend, weil ihr zusätzlich so ein bisschen in die Sudakra-Anfangszeit schielt. Das habe ich auch schon in meiner Rezension zu Wolfbite geschrieben. Metaphorisch macht ihr einen Schritt zurück, um dann allerdings mit sehr, sehr viel Wucht und auch in Form des Odori-Konzeptes, mit der Epik der letzten Alben, aber generell auch der Frische rund um eines rund um das neue Line-Up wiederum zwei Schritte nach vorne zu gehen. War das denn anfangs bewusst so gewählt oder hat sich das dann eher zufällig entwickelt?
Nee, also es war tatsächlich nicht so gewählt. Also ich muss ja auch gestehen, dass wir, wenn wir ein neues Album schreiben, uns eigentlich nie im Vorfeld so sehr Gedanken machen, welche Richtung gehen wir jetzt oder gehen wir jetzt ein bisschen back to root oder machen wir mehr Melodic oder sonstiges. Also über die musikalische Richtung auf dem Album machen wir uns nie Gedanken oder schmieden irgendwelche Pläne, sondern wir lassen es auf uns zukommen. Es sind einfach sehr viele Faktoren, die da immer mit einer Rolle spielen. Zum einen ist es natürlich das lyrische Konzept, was eine gewisse Marschrichtung vorgibt, wenn es um Atmosphäre geht. Aber zum anderen natürlich auch der Zeitpunkt, in dem du die Songs schreibst, wie du selber inspiriert bist, was du gerade hörst. Und wie ja vorhin schon erwähnt, dadurch, dass ich in den letzten zwei Jahren tatsächlich sehr viel mit der eigenen Bandgeschichte ja zu tun hatte, so kann man tatsächlich diesen Schritt zurückklären. Ganz klar, bei den einen oder anderen Riffen, was ich auf Wolfbite geschrieben habe, war ich tatsächlich auch so ein bisschen beflügelt von dieser Zeit. Aber natürlich geht die Reise immer für mich straight forward und nach vorne. Und da sind natürlich auch wieder andere Bands, die hier und da dich irgendwie beeinflussen oder der Sound oder die Geschichte. Insofern kann ich deinen Satz mit einem Schritt zurück und zwei Schritte nach vorne tatsächlich so einfach unterstreichen, ja.
Und ich glaube auch, dass ein gewisser Aljoscha Sieg für diese Schrittanzahl verantwortlich ist. Mit ihm habt ihr ja zusammengearbeitet. Er ist bekannt auch als Produzent für Eskimo Callboy, NSOK und Any Given Day. Also Bands, die man nicht direkt mit Sudakra vielleicht in einen Topf wirft. Aber wie kam denn die Kooperation mit Aljoscha zustande?
Ja, das ist richtig. Und ich gebe dir auch vollkommen recht. Also natürlich ein Teil dieses Schrittes nach vorne ist tatsächlich Aljoscha. Das hatte viele Gründe, warum wir überhaupt beim Aljoscha gelandet sind. Mhm. Und zwar sind wir schon vor der Pandemie einfach aufgrund unserer Lebensumstände, denn wir sind jetzt alle Väter geworden und hatten kleine Kinder bzw. Babys und da kannst du nicht mal eben drei, vier Wochen ins Studio gehen. Insofern haben wir uns überlegt, beim nächsten Album müssen wir es irgendwie anders machen. Und da waren wir auf der Suche nach einer Alternative und haben tatsächlich gesehen, dass es möglich ist, ein Album selber aufzunehmen und das ganze Material in ein professionelles Studio zu schicken. Und das macht dann lediglich den Endmix und das am Master. Wobei lediglich soll ja nicht abwertend klingen, weil das ist ja immerhin ein mega immenser Aufwand und nicht gerade unwichtig. Aber wir haben gedacht, boah, das ist total geil für unsere Lebenssituation, das Perfekte, weil du hast halt keine Deadline, auf die du zuarbeitest. Ne? In dem Sinne war es jetzt immer irgendeine Deadline, wo du das Album fertigstellen musst, weil du dann ja den Studiotermin normalerweise so weit im Voraus buchen musst. Also konnten wir immer an dem Material arbeiten, wie wir konnten. Also wie es unsere Lebenssituation gerade zugelassen hat. Und ich habe mit Aljoscha telefoniert. Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon einige Songs fertig geschrieben in meinem Studio. Ich habe ihm die Sachen geschickt, er hat sich die angehört und war sehr angetan. Und ich muss zugeben, natürlich war es für uns auch so eine Art Sprung ins kalte Wasser. Also es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, super geil, weil es ist ja auch immer, man muss sich so ein bisschen darauf einlassen, könnte ja auch in die Hose gehen. Es könnte ja, hätte ja auch passieren können, dass es am Ende irgendwie zwar fett klingt, aber überhaupt gar nicht authentisch nach Sudaka. Und deswegen war es mir wichtig, mit Aljoscha vorher zu telefonieren, ihm ein paar Sachen schon mal rüber zu schicken. Und ich hatte auch beim ersten Telefonat tatsächlich, wurden mir meine Zweifel schon genommen, weil ich gemerkt habe, Aljoscha ist kein Produzent, der den Bands seinen Stempel aufdrückt, sondern er ist ein Produzent, der schaut, was da ist, ja, was die Band an eigenen Sound mitbringt und kitzelt da noch mehr raus und unterstreicht das und packt das in einen Soundgewand. Und das war mir wichtig, dass die gewisse Trendmarks von Sudaka halt einfach bestehen bleiben und dass sich der Sound nicht wie so eine Art Fremdkörper anfühlt.
Ich musste nämlich da auch so ein bisschen an Rick Rubin denken, der ja in den 80ern oder Anfang der 80er überwiegend für Hip-Hop-Produktionen verantwortlich war. Ja, und was er dann 86 mit Rain in Blood und Slayer dann veröffentlicht hat, das spricht natürlich noch heute Bände. Und generell finde ich, dass dieses Zusammenspiel aus wirklich sehr, sehr wuchtigem und direktem Artwork, dieser druckvollen und gewaltigen Produktion und eben diesen leichten Blick in die Sudaka-Vergangenheit sehr, sehr gut zusammenpassen. Zu den einzelnen Songs. Da gefällt mir vor allen Dingen Dakanian Slave, aber da singst du nicht alleine, sondern da ist noch jemand an deiner Seite.
Ja, natürlich. Es ist unsere Sängerin. Mittlerweile sage ich auch nicht mehr unsere Gastsängerin, weil das ist eigentlich unser festes Mitglied, Tina Stabel, mit der wir bereits seit 2005 arbeiten. 2005 war die erste Zusammenarbeit und ich glaube, ja doch, das ist tatsächlich so, dass sie auch von 2005 an auf jedem Album vertreten war. Mhm. Ist auch mittlerweile fester Bestandteil, wenn es um Frauengesang bei Sudaka geht, gibt es für mich keine andere Option. Also da gibt es da noch nicht mal irgendwie eine Wahl, wo ich mir denke, wen könnte man denn nehmen? Das ist ganz klar, dass das Tina übernimmt. Wir haben tatsächlich auf unserem Eternal Defiance Album das erste Mal, dass man ausprobiert, dass Tina einen härteren Song singt. Also quasi mit Dull Bass und verzerrten Gitarren. Bis dato war es immer so, dass sie immer eher so die Verantwortliche für die atmosphärischen Sachen, Akustik-Songs gewesen ist. Und das hat super funktioniert und deswegen war es klar, Dakanian Slave erzählt die Geschichte einer Kriegerin, die mit Alaric quasi mitversklavt wurde. Da war es klar, dass das und die Geschichte so aus ihrer Sicht erzählt und für mich war es klar, dass die Tina es übernehmen muss. Und Alarics Part habe ich dann quasi in dem Song übernommen. Und insofern hast du so eine Art Duett zwischen meinen Scream, Growl, Vocals und Tinas Vocals. Und ich finde das cool, dass sie mit einer normalen Stimme trotzdem so viel Eier hat, da mitzuhören.
Und auch so viel Power, das ist wirklich herausragend, was sie da auch auf dem Song dann veranstaltet. Ein weiteres Highlight für mich, auch speziell in Sachen Gitarrenarbeit, ist Fuley. Generell betrifft es ja so ein bisschen die irische Sage, ein Typ von Werwolf, der sich von den traditionell europäischen Werwölfen dahingehend unterscheidet, dass er eher als Beschützer und Protektor der Kinder, verwundeten und verlassenen Seelen gilt. Was persönlich reizt dich denn an der Sichtweise auf die Werwolf-Thematik? Oder anders gefragt, was macht für dich so ein bisschen diesen Reiz des Werwolf-Mythos aus?
Also ich meine, speziell auf Wolfbeit ist das natürlich halt storydienlich. Ne? Da ist halt diese Wolfsgeschichte und Werwolf-Mythologie ein zentraler Bestandteil der Geschichte um Alaric. Aber ich finde, abgesehen davon, finde ich auch immer dieses Animalische total faszinierend. Also Wölfe an sich faszinieren mich, aber auch diese Werwolf-Thematik, in jedem steckt auch ein bisschen eine Art Wolf drin, dieses Animalische, auch Unberechenbare, finde ich total faszinierend. Ich mag auch Werwolf-Filme, muss ich sagen, auch speziell aus den 80ern. Und deswegen ist auch gerade bei Fuley, wie du ja bei dem Song hörst, der fängt ja eigentlich sehr ruhig an. Ne? Mhm. Dann plötzlich aus dem Nichts fängt das Gewitter an, sozusagen dieses rasende, animalische. Also da auch wieder diese Werwolf-Thematik, die da musikalisch auch tatsächlich etwas untermalt wird.
Und du hast es jetzt auch vorhin schon kurz angesprochen, dieses Animalische steckt ja quasi in jedem von uns. Von daher auch The Inner Wolf, mal schleppend, mal rasend. Ja, inwiefern stimmst du denn mit der Theorie dann überein, dass wirklich jeder Mensch diesen inneren Wolf in sich birgt? Also worin macht sich das deiner Meinung nach bemerkbar?
Ja, also ich kenne es ja auch selber. Es gibt halt Situationen im Leben, die quasi diesen Wolf nach außen bringen, halt. Egal was es ist. Ich meine, selbst wenn du jetzt, stell dir einfach nur vor, du hast jetzt Kinder und keine Ahnung, es passiert irgendwas oder irgendwer wird bedroht, den du liebst. Das ist eine völlige Ausnahmesituation und da siehst du quasi, wie Menschen teilweise reagieren. Oder hier, Pandemie gesprochen, schau dir mal an, wie die sich um das Klopapier gekloppt haben. Da packst du dir echt am Kopf, aber da siehst du mal, was extreme Situationen, auch dieses Animalische und auch teilweise auch das Fiese aus Menschen herauskitzeln. Mhm. Insofern, wie gesagt, also ich finde schon, dass das in jedem drinsteckt, in den einen vielleicht mehr, in den anderen weniger, aber gesprochen natürlich halt immer von extremen Situationen, ist das schon meiner Meinung nach in jedem drin.
Und ich finde auch, dass bei Vortex of Carnage, da kann man sich so diesen Circle Pit auf künftigen Festivals schon sehr gut vorstellen. Und ich denke auch, dass in solchen Momenten der Wolf auch von alleine gelassen wird.
Ja, absolut. Da geht es ja auch um den Kampf zwischen Alaric und dem Wolf. Und das ist natürlich halt, was Emotion und Aggressivität angeht, ja ein Highlight. Und das spiegelt sich natürlich in den Song wieder. Und deswegen war klar, dass dieser Song etwas rasender und heavier ausfallen sollte. Für mich ist es definitiv der härteste Track des Albums. deswegen freue ich mich tatsächlich auch, den live zu performen. Und bin ja auch mal gespannt. Morgen ist übrigens auch die Videopremiere. Mhm. Da freue ich mich auch. Also wir haben auch tatsächlich das Video bewusst in Schwarz-Weiß gehalten und nur meine Gitarre ist in Rot. Also auch da wieder das gleiche Konzept wie beim Artwork. Mhm. Auch bei dem Comic, was beim Wandel letztens so kommt. Und ja, für mich ist das auch, muss ich sagen, eine Nummer, die weniger Folk-Elemente enthält, sondern mehr dieses Melodic-Death-Metal-lastige. Mhm. Das ist halt was ich auch total liebe. Deswegen freue ich mich tatsächlich mal irgendwann den ersten Circle Pit zu sehen, ja.
Das glaube ich, speziell nach so einer langen Zeit. Du hast jetzt gerade diesen Hang zum Volkischen erwähnt. Bei Resurgence wird der meines Erachtens sehr deutlich, auch dieser Hang zum Keltischen. Soll dieses Stilmittel, also dieser Folk-Metal-Einfluss, auch im Hinblick auf den Klagesang, auch das Wiederauferleben verdeutlichen?
Genau, das war die Intention eigentlich dahinter. Weil ich finde, gerade so diese folkigen Sachen haben ja auch immer was Mystisches. Mhm. Und selbst wenn sie traurig klingen, hat das auch immer was Lebensbejahendes, finde ich. Insofern passte das ganz gut, da die Elemente halt mit reinzubringen. Das lockert tatsächlich diese Heaviness der Songs ein bisschen auf. Und gerade bei Resurgence ist es so, du hast zwar halt diesen Mittelpart, der ein ziemlich cooler Bang-Part ist, aber drumherum durch die Melodieführung und auch den Einsatz der Instrumente der Gastmusiker, finde ich, unterstreicht das lyrische Konzept sehr gut. Und für mich ist Resurgence tatsächlich ein Song, der ein ganz gutes Aushängeschild für Wolfbeit an sich ist. Es ist wirklich alles vertreten. Also es ist die perfekte Balance zwischen Heaviness und auch diesen folkigen Elementen. Du hast Bang-Parts, du hast auch Clean-Gesang und du hast mit Ausnahme von zwei wirklich alle Gastmusiker vertreten. Sheeran an der Violine, den Axel an den Heidenbeck-Pipes, Catalina an der Flöte, Sascha Asbach als Erzähler im Mittelpart. Also wie gesagt, wenn du mich fragen würdest, welcher Song repräsentiert Wolfbite am besten, dann wäre es für mich Resurgence. Und deswegen ist auch die Wahl der ersten Single-Auskopplung auf den Song gefallen.
Auch absolut folgerichtig, wie ich finde, auch wirklich ein Aushängeschild des Albums. Aber A Shrine for the Ages könnte das Album nicht eleganter abschließen, speziell auch aufgrund der Akustikgitarren am Ende. Ich weiß, du bist ja jemand, der auch auf Spannung aus ist und du möchtest nicht zu viel verraten, aber vielleicht magst du so einen kleinen Wink mit dem Zaun vergeben, wie es mit dem Protagonisten denn weitergeht.
Also tatsächlich ist, Spoiler Alert, Alaric ja am Ende der Geschichte ja getötet worden von seinem eigenen Vater, von Odoric. Chris hat im Comic, und das fand ich total genial, weil wir haben vorhin ja schon mal über dieses Nerdige gesprochen, also wenn man noch mehr in die Geschichte eintauchen will, kann man dies mit dem Comic tun und da ist tatsächlich nach dem Ende der Geschichte noch so ein Epilog, wo man sehen kann, dass Alaric zwar tot ist, aber in einer Zwischenwelt weiterlebt. Fand ich total gut umgesetzt. Insofern für Alaric geht es nach Wolfbite nicht mehr weiter. Allerdings für Odoric mit dem dritten Zeitalter. Und als Shrine for the Ages ist quasi der Übergang, sowohl lyrisch als auch musikalisch, zwischen dem zweiten Zeitalter, also Wolfbite, und dem dritten Zeitalter, sprich dem kommenden Album irgendwann in der Zukunft mit Zulaka, was die Trilogie dann komplettiert.
Bist du denn privat auch ein Comicbuchsammler?
War ich mittlerweile halt nicht mehr, aber ich war schon Comicbuchsammler. Allerdings stand ich eher auf Evil Ernie Comics, also eher die Blätter-Geschichten und Lady Death etc. Und natürlich ganz klassisch, ganz früher die ganzen Marvel Comics, ja, X-Men, und war auch immer Wolverine-Fan. Deswegen war ich auch so aufgeregt um die 2000er rum, als es hieß, X-Men wird verfilmt.
Ich bin jetzt nicht so richtig in der Thematik drin, aber konnten denn die Marvel-Filme deiner Meinung nach den Geist der Comics gut repräsentieren?
Ja, ich bin ein mega Marvel-Fan, muss ich sagen. Allein die Tatsache, wie die das ganze Universum aufgezogen haben, ist schon echt mega, mega cool. Also ich finde die Filme super gut. Den einen etwas besser, den anderen weniger, aber insgesamt, muss ich sagen, alles. Also Marvel haben das für mich tatsächlich besser umgesetzt, das ganze Konzept, als DC.
Du hast die Wahl, einen einzigen Marvel-Film als deinen Liebling zu nennen. Welcher wäre das?
Ja, auf jeden Fall der mega Epos Avengers Endgame.
Wenn dann wirklich alle zusammenkommen, sehr gut.
Ja, genau.
Noch eine kurze Frage zu Wolfbite. Das ist ja quasi euer erstes reguläres Album bei MDD Records. Warum bist du denn von AFM weggegangen nach Simbrick Yarns zu MDD Records?
Also eigentlich fühlte sich das, muss ich dir ganz ehrlich sagen, gar nicht wie ein Weg. Gang an. Es fühlte sich mehr wie ein Nachhausekommen an für mich. Es war schlicht und ergreifend. Wir haben ja einen Vertrag über 4 Alben mit AFM gehabt. diesen Vertrag haben wir erfüllt mit dem Simrik Jans Album. Mhm. Und während wir ja mit Sudaka bereits die Rims of Doric Thematik noch bei AFM angefangen haben, habe ich ja quasi parallel dazu mit dem Side-Project mit Chris Verwimp, mit dem orchestralen Projekt an Rims of Doric ja schon gearbeitet seit 2013 und alle Alben sind ja über MDD Records erschienen. Das heißt, Markus von MDD ist nicht nur ein Labelchef, sondern der ist ein Teil eines Trios, wenn man über das Projekt spricht. Also es gibt Chris, den Künstler, der die Geschichte entwirft, die Bücher zeichnet, ich, der Musiker, der die musikalische Geschichte erzählt, und Markus quasi der Konzeptionist, der das ganze Konzept drumherum, was die Releases angeht, steuert. Und Markus ist ja auch nicht jemand, der einfach die Sachen auf den Markt wirft, sondern er ist ja von vornherein immer in die Geschichte mit involviert gewesen. Als dann die Zeit kam, wo wir tatsächlich bei AFM den Vertrag erfüllt haben, gab es für mich eigentlich nie irgendwie einen Gedanken, den ich verschwendet hätte, verlängern wir jetzt bei AFM oder sprechen wir nochmal mit denen? Also weder wir sind auf sie zugegangen, noch sie sind auf uns zugegangen. Wir haben uns im Prinzip professionell getrennt und ich konnte die ganze Rims of Doric-Thematik tatsächlich endlich unter ein Dach vereinen, also unter dem MDD-Dach.
Wunderbar. Wir nehmen heute an einem Montag auf und übermorgen ist Mittwoch. Und laut deiner Facebook-Story ist ja Wednesday the Red Wine Day. Ja. Und es gibt jetzt auch einen Sudakra-Wein. Kannst du mir kurz schildern, wie es dazu kam, und kannst du eventuell den Geschmack des Rotweins ein bisschen beschreiben?
Also ich habe ja, wie gesagt, vorhin ja schon im Zuge der Lupine Sense, dieser Veröffentlichung und Echoes of Björn mal so angedeutet, also wir versuchen ja immer was Besonderes auch für die Fans, was Limitiertes und was Cooles zu erschaffen als Release, weil schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil ich ja selber Sammler bin und Fan.
Ich glaube, auch bei der letzten Veröffentlichung gab es eine Tasse dazu, oder?
Ja, genau, eine Tasse. Es gab ja, es gab so eine Schneekugel bei dem Lupin Sense Album. Ja. Was auch total witzig war, und Schlüsselanhänger etc. Und ich bin ja auch Fan von solchen Sachen. Also egal, ob es jetzt um Filme geht oder Musik, liebe ich solche Collectors Editions. Also wir machen das eigentlich immer so mit Markus von MDD, dass wir da immer so ein bisschen brainstormen im Vorfeld, was machen wir? Alles ist erlaubt. Also ne, das ist wirklich das Brainstorming. Wir schmeißen alles in einen Topf und dann manche Sachen werden natürlich wieder verworfen, weil die schwachsinnig sind oder einfach zu kostspielig oder nicht realisierbar. Manche Sachen sind einfach cool. So kommst du manchmal auf Ideen, die du vielleicht beim ersten Mal nicht sofort auf den Schirm hast. Und Markus hatte tatsächlich den Kontakt hergestellt zu einer Weinkellerei, die Qualitätswein herstellen. Also sie haben tatsächlich auch schon Preise deutschlandweit abgeräumt. Und die bieten den Service an für Firmen. Also wir sind tatsächlich auch die erste Band, die das bei denen gemacht hat. Firmen, dass du quasi deinen eigenen Wein entwerfen kannst und auch dein eigenes Label bekommst. Und Markus rief mich an und hat mir davon erzählt. Und ganz ehrlich, ich als Wednesday is Red Wine Day Begründer war natürlich sofort an Bord. Also er musste da gar keine Überzeugungsarbeit leisten. Ich habe dann quasi gesagt, okay, das muss dann aber schon trockener Rotwein sein. Also Rotwein definitiv und trocken, damit da nicht so viel Zuckerinhalt ist und man am nächsten Tag einen Schädel hat. Und dann gab es da noch die Möglichkeit, das Ganze in einer Holzkiste zu verpacken. Allerdings war diese nicht bedruckt. Und Markus hat aber die Möglichkeit, die selber zu bedrucken. Das heißt, jedes Ding ist handmade und sieht mega abgefahren geil aus. Und was den Geschmack angeht, kann ich hier noch nichts zu sagen. Ich habe nämlich mir zwei Flaschen bestellt. Und zwar eine zum Hinstellen, weil klar, ich will dir mal reifen lassen. Und wir haben tatsächlich jetzt mal für den Freitag, unser Release-Date am 25., jetzt ein Livestreaming angesetzt mit allen Beteiligten, die am Album beteiligt waren, sprich die Band, die Gastmusiker, Markus als Labelchef, Chris Verwimp ist auch dabei, dass wir abends zusammen anstoßen. Und da werde ich tatsächlich an den Abend meine zweite Flasche, die ich nur für diesen Zweck bestellt habe, öffnen und den zum ersten Mal probieren.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, das ist schon ein paar Jahre her, da haben auch Gravedigger einen Whisky rausgebracht. Wir haben den dann auf Tour veröffentlicht und verkauft. Und ja, ich habe mir dann zwei Flaschen quasi mitgenommen. Die eine zum Hinstellen, die andere dann wirklich zum Probieren. Und ähnlich wird es dann auch mit dem Wolfbeit-Exemplar von dem Rotwein von euch dann eben auch zustatten gehen. Generell, wie wird es denn künftig innerhalb der Odoric-Welt weitergehen? Also wird es weitere Charaktere geben, auf die du dein Hauptaugenmerk setzt?
Ja, das ist quasi dieses First Age, Second Age, Third Age ist ja bereits ja schon veröffentlicht worden. Diese orchestralen Projekte. Sprich, die Vorlage für unser nächstes Sudaka-Album ist ja schon da mit Third Age. Und auch da ist es wieder ein anderer Charakter, der die Hauptrolle spielt. Natürlich ist Odoric in allen Teilen beteiligt, weil das ist ja, ne, das Projekt heißt ja Realms of Odoric, die Reiche des Odoric. Allerdings die Hauptcharaktere wechseln und auch da wird es wieder einen neuen Charakter geben. Auch da wird es wieder eine leichte Kursänderung geben, was die Atmosphäre angeht, also auch wieder anders als bei dem ersten Album oder jetzt bei Wolfbite. Und ich bin schon total gespannt, weil auch da gibt es wieder neue Charaktere. Das bedeutet wiederum, dass es neue musikalische Themen gibt, die die Charaktere beschreiben musikalisch und was wir auch wieder in die Songs mit einfließen lassen können. Also es ist jetzt schon so viel Material da mit diesem Release, dass wir tatsächlich demnächst irgendwann starten könnten. Aber ganz ehrlich, ich lasse das jetzt erstmal ein bisschen ruhen, weil ich habe jetzt noch ein paar andere Projekte nebenbei, die ich beenden will und dann auch mal Wolfbite mal genießen lassen, wie so einen guten Rotwein halt. Ne?
Kannst du uns denn schon einen kleinen Ausblick zum Lays from Afar Projekt geben?
Ja. Lays from Afar ist auch so eine Art Wolfbite-Erzeugnis. Und zwar auf den Song Fuelay, den du ja vorhin ja kurz mal angesprochen hast, gibt es diesen Folking Endpart. Und Marcel, unser alter Gitarrist, der jetzt mittlerweile berufsbedingt halt nicht mehr als festes Mitglied fungieren kann, sondern nur noch als Gastsänger, hat die Vocals übernommen. Und ich bin ja Fan seines Gesangs, wenn es um folkige Elemente geht. Also ich finde, der hat so eine gewisse Atmosphäre in der Stimme. Und jetzt gerade auch mit dem Alter finde ich seine Stimme auch sehr gereift. Klingt irgendwie noch cooler. Auch wieder, ne, mit Divine-Thematik, mit Reifen und so. Und irgendwie hatte ich die Idee, weil ich auch ein großer Dead Can Dance-Fan bin, so eine Art Projekt zu machen. So Dead Can Dance meets Folk, Irish Folk irgendwie und mit Marcells Gesang. Also es hat nichts mit Metal zu tun. Es ist eher ein Folk-Ambient-Projekt. Aber auch nichts Orchestrales. Also ich habe bewusst viele Instrumente einfließen lassen, auch exotische Instrumente, allerdings nicht die klassischen Orchesterinstrumente. Also du hast ja jetzt keine Hörner oder irgendwie so eine Holzbläsersektion, sowas lasse ich bewusst weg, sondern halte es eher minimalistisch und atmosphärisch, weil ich finde, die Stimme soll mehr zum Tragen kommen und die Atmosphäre soll eher die Musik erzählen oder die Geschichte erzählen, anstatt irgendwie das zu überladen.
Wann kann man ungefähr damit rechnen, mit der Veröffentlichung?
Also wir haben uns tatsächlich als Ziel gesetzt, uns da nicht stressen zu lassen und da wirklich immer wieder nur dran zu arbeiten, wenn einer gerade Zeit hat und wenn man inspiriert ist. Sprich, es gibt da jetzt nicht die klassische Arbeitsweise, dass man sagt, okay, wir legen jetzt los und arbeiten an den Album, weil wir dann irgendwie nächstes Jahr das veröffentlichen. Also wir machen das tatsächlich Song für Song. Wir haben jetzt den ersten Song komplett fertiggestellt. Und auch da sind wir jetzt wieder auf eine Sopranistin gestoßen, auch über Umwege aus Tirol. Die hat dann quasi auch einen Gesangspart übernommen. Das klingt total geil, weil die hat auch eher so eine keltische Stimme. Und das klingt mega cool. Also auch da entstehen wieder neue Zusammenarbeiten mit Musikern, mit denen ich vorher nie zu tun hatte. Und das ist immer das Tolle an Musik machen und an solchen Projekten. Ich hoffe natürlich, dass es vielleicht nächstes Jahr ein Album geben wird, das Debütalbum. Aber ich kann es halt nicht versprechen. Das Material kann früher fertig sein oder später. Wir schauen einfach.
Ich persönlich freue mich sehr auf die Veröffentlichung als Freund von atmosphärischer Musik. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich bin auch gespannt, wie es dann rund um Odoric und seinen Geschichten weitergeht. Gibt es denn noch etwas, was bisher über Wolfbite oder generell noch nicht gesagt wurde, was du aber gerne noch am Ende loswerden möchtest?
Also ich denke, über Wolfbite haben wir jetzt schon tatsächlich sehr ausgiebig gesprochen. Und ich glaube auch, dass der eine oder andere, der jetzt tatsächlich bis zum Schluss durchgehalten hat, Glückwunsch an dieser Stelle. da ein gutes Bild irgendwie sich machen kann. Und ich meine, im Zeitalter des Internets kann jeder mal hier und da mal reinhören oder auf Facebook sich die Sachen angucken. Deswegen denke ich, haben wir das ganz gut thematisiert. Also ich würde mich gerne tatsächlich bei den Leuten bedanken, gar nicht, die jetzt vielleicht nur Sudaka supportet haben oder nur das neue Album kaufen und supporten, sondern in den Zeiten der Pandemie würde ich mich gerne bei allen bedanken, die Metal-Szene im Allgemeinen unterstützt haben. Egal, ob sie ein Album gekauft haben oder T-Shirts oder sonstiges. Es gab viele, viele Aktionen, wo Festivals unterstützt wurden, wo Bands unterstützt wurden. Und ich finde gerade, wie gesagt, wir hatten ja das Thema mit Wolf und den Klopapierkloppereien an der Kasse. Da finde ich auch solche Geschichten, man auch diesen Zusammenhalt dann auch sieht, mega, mega gut. Und das lässt mich hoffen.
Insofern auch ein ganz großes Dankeschön von meiner Seite aus, jetzt nicht nur an dich, dass du dir nochmal Zeit für uns genommen hast, um mit uns so ein bisschen über Wolfpack zu sprechen, sondern auch an alle Leser und Hörer, die uns in all den Jahren und speziell jetzt auch in der Pandemie so unterstützt haben und auch die Metal-Szene so unterstützt haben. Insofern, ja, lieber Arkadius, eine letzte Frage, noch unsere obligatorische letzte Frage. Was ist denn dein aktueller Lieblingssong, dein Ohrwurm des Tages?
Also ich muss sagen, ich war und bin ein großer Dissection-Fan. Umso erfreulicher war ich, als ich die Nachricht gelesen habe, dass ein Ex-Gitarrist von Dissection quasi ein neues Projekt hat. Oder ich weiß nicht, ob es ein Projekt ist oder wahrscheinlich auch eine normale Band, die nennt sich Trident. Und ich habe da mal reingehört, noch vor der Veröffentlichung, und war hin und weg, weil ich tatsächlich, also es ist jetzt keine Dissection-Kopie, allerdings fangen die Atmosphäre, die ich bei Dissection total cool fand, fangen die auch sehr gut ein auf deren Debütalbum, und speziell der Track North hat es mir angetan. Also das ist ein Track, den ich tatsächlich so oft in letzter Zeit höre. Insofern würde ich den ganz klar favorisieren.
Ja, bei mir ist es Soilwork, immer mal wieder Soilwork, diesmal mit dem Song Arrival. Das war der Opener von dem noch bis dato aktuellen Album. Ich hoffe, da auch kommt was Neues. Wie gesagt, ihr seid ja jetzt mit einer neuen Veröffentlichung unterwegs. Von daher wünsche ich euch dafür alles erdenklich Gute. Ich hoffe, dass man euch bald auch wieder auf den Bühnen dieser Welt sieht. Und ja, vielen lieben Dank für das sehr, sehr schöne Gespräch, mein lieber Arkadius.
Ich danke dir, Marcel. Das wird immer besser, ne? Von Mal zu Mal. Ich würde sagen, wir holen das Gleiche nochmal 2-3 Mal, dann wird es so richtig cool.
Naja, aber es ist ja jetzt nicht eure letzte Platte, von daher würden wir dann auch für die künftigen Sudaka oder dann eben für das ein oder andere Projekt dann auch nochmal miteinander sprechen können.
So ist es. Und dann kann ich dir tatsächlich von berichten, wie der Wein geschmeckt hat beim nächsten Mal.
Ich bin sehr gespannt. Euch da draußen ein ganz großes Dankeschön fürs Zuhören. Und ja, Arkadius und ich wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.
So ist es. Cheers.
Bis dann. Ciao.